Herzlich willkommen zu einer neuen Im-Talk-Podcast-Folge des Immobilienmanagers. Mein Name ist André Eberhardt, ich bin Chefredakteur des Immobilienmanagers und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Michel Philipp Maroun. Er ist Ex-Leistungssportler, Unternehmer, Gründer von Digitalwerk und auch Business Angel. Ein Mann, der so viele Stationen in seinem Leben vereint wie kaum ein anderer, den ich hier kennengelernt habe. Vom Triathlon über die Modewelt in Mailand und Seoul bis hin zu Startups in Bau, Handwerk und Immobilien. Michel hat schon einiges in seinem Leben erlebt. Wir sprechen unter anderem darüber, wie es gelingt, Bau- und Immobilienwirtschaft neu zu denken, digital, nachhaltig und gleichzeitig auch menschlich. Warum Authentizität und Kommunikation heute wichtiger sind als jemals zuvor. Welche Rolle Markenbildung, Storytelling und neue Formate spielen, wie Podcasts oder auch Dokumentationen. Die Vision eines Festivals, das Handwerker, Projektentwickler und Investoren an einem Ort versammelt. Und nicht zuletzt, welche Herausforderungen uns alle bewegen. Vom Fachkräftemangel über die Digitalisierung bis hin zum Wandel der Branche selbst. Mir hat das Gespräch großen Spaß gemacht und nicht zuletzt auch, weil der Blick von außen in die Branche manchmal viel mehr Klarheit bringt, als man das oft meint, wenn man immer nur in seiner Bubble ist. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören. Lieber Michel, wie willst du eigentlich angesprochen werden? Ist das Michel Philipp? Ist das französische Michel Philippe? Ist das, also...
Kommt darauf an, wer mir gegenüber sitzt. Aber wir okay. Beide können bei Michel bleiben.
Deswegen fange ich ganz einfach mit einer ganz einfachen Frage an. Fahrradfahren, schwimmen oder laufen?
Schwimmen.
Schwimmen, okay, denn du bist Triathlet gewesen, Leistungssportler. Genau. Wie verfolgst du eigentlich gerade diesen Triathlet-Hype? Ich habe ja das Gefühl, jeder, der 1000 Follower auf Instagram hat, muss dringend einen Triathlon machen.
Ja, ich glaube, es gibt drei Sachen, die man machen muss und da gibt es ja dann auch so Jahreszahlen dazu. In seinen 30ern, mit 30ern muss man dann eine Siebträgermaschine haben, am besten noch Porsche fahren und ein Rennrad besitzen. Der Hype, der kam nach meiner Profizeit, die ist schon eine Weile vorbei. Aber daraus hat sich mein Charakter und meine Leidenschaft für Dinge geprägt, nämlich Sachen anzupacken und durchzuziehen, durchhalten. Und ich glaube, in der Branche, in der wir uns bewegen, ist Durchhalten ja auch gar nicht so von Unvorteil.
Man braucht auf jeden Fall langen Atem, ja. Das heißt, du hast einen ganz normalen Triathlon. Es gibt ja diese Ultra-Triathlons, ja. wo man 8 Stück hintereinander macht und so. Ja. Das hast du nicht gemacht.
Nee, das habe ich nicht gemacht, genau, sondern ich habe für Olympia trainiert, also die olympische Distanz. Und auch im jungen Alter, da ist der Körper ja anders strukturiert, als es dann später ist, wenn man dann eben vielleicht eher Ironman macht und Co. Aber ich sag mal so, der Otto Normalverbraucher, der würde wahrscheinlich Triathlon mit Ironman gleichsetzen. Ist ja auch die gleiche Sportart per se, aber ist dann schon nochmal ein Unterschied. Beim olympische Distanz geht es um Geschwindigkeit, pure Geschwindigkeit. Und wenn man Langstrecke läuft, fährt und schwimmt, da geht es einfach um ganz andere Fähigkeiten. Aber war eine gute Zeit. Und ich glaube, das, was man da mitnimmt, das ist ganz, ganz wichtig, was man sicherlich auch aus vielen anderen Sportarten mitnehmen kann. Wobei ich sagen muss, und ich will nicht vom härtesten Sport sprechen oder so, dennoch ist es ein sehr, sehr anstrengender Sport, weil du auch alleine trainierst viel, auf dich angewiesen bist, fährst du trotzdem lange Rad unter der Woche. Das, glaube ich, sind dann so Faktoren, die dich im Kopf anders trainieren, als wenn du mit einem Profifußballer jetzt sprechen würdest, der im Team und irgendwie den ganzen Tag, wenn der trainiert, halt im Team zusammenspielt.
Da komme ich auch gleich noch zu, was du quasi mitgenommen hast in deine berufliche Laufbahn daraus. Trotzdem würde mich interessieren, als junger Mensch, wie kommst du dazu, Triathlon? Es gibt diesen schönen Witz, ne? Wer hat Triathlon erfunden? Die Polen, ne? Mit Fahrrad hin zum Schwimmbad, ohne Fahrrad zurück. Ja? Aber wie bist du dazu gekommen? Also wann hast du dir überlegt, okay, Schwimmen finde ich gut, aber Laufen finde ich auch gut, Radfahren irgendwie auch, ich mache einfach alles.
So ähnlich, nee. Ich bin einfach nicht mehr gewachsen zwischen Grundschule und Mittelschule und habe eigentlich Basketball gespielt und das, glaube ich, auch ganz ambitioniert für das junge Alter damals. Aber es reichte dann halt technisch nicht, um kleinwüchsig, was man ja dann im Basketball ist, also ich bin 1,88, dass man dann eben trotzdem mit Technik eben trotz einer geringen Körpergröße spielen kann. Das, so gut war es dann doch nicht. Und mein Vater war Schwimmer schon damals, auch recht ambitioniert im Leistungssport. Also das war mir, muss ich ehrlicherweise sagen, ein Stück weit in die Wiege gelegt. Und ich habe das Fahrradfahren neben dem Sport schon immer gemacht. Also auch vom Spinning angefangen, so Indoor-Cycling, was heute so ein Hype ist, habe ich mit Alpecorni, ne, ist der hat mal 24-Stunden-Rennen, Weltmeister und so weiter. Das kannte vor 20, 25 Jahren kein Mensch. Und ich glaube, mit 10 habe ich dann angefangen. Und das hat sich dann ehrlicherweise gefügt. So Sport wollte ich machen, Basketball ging nicht. Dann ein bisschen Radfahren. Aus Radfahren wurde Downhill fahren und springen mit dem Fahrrad durch irgendwelche Wälder. Und fand ich jetzt irgendwie dann irgendwann nicht mehr so anziehend. Und dann habe ich noch Laufen draufgepackt. Also bin ich immer joggen gegangen. Und so hat sich das wirklich gefügt, dass ich auch recht spät da eingestiegen bin in das ganze Game und das verbunden habe, weil Schwimmen ist die größte Hürde für fast alle. Das ging aber ehrlicherweise ganz okay und somit konnte ich da einsteigen, wo viele wahrscheinlich gar nicht hinkommen vom Schwimmniveau. Das war dann halt ein bisschen die Mutter Natur.
Weil das technisch so, ich stelle noch ein paar nerdige Fragen, weil das technisch so schwer ist oder
Technisch, ja, genau. Also die Koordination ist natürlich schon auch beim Schwimmen das Thema. Bisschen die Genetik. Ich habe jetzt gar nicht so Riesenhände, was Schwimmer eigentlich per se haben, große Handfläche wegen Wasserverdrängung. Aber Technik war bei mir extrem gut und schnell erlernt. Und ich habe ein relativ breites Kreuz. Also damals auch für so als sehr schlanker Sportler-Triathlet habe ich ein sehr breites Kreuz. Das ist tatsächlich Genetik und vererbt. Und da habe ich sehr viel von zerren können von der Muskulatur.
Was ist eigentlich entscheidend im Triathlon, wenn man so einen Triathlon guckt? Ist das Laufen entscheidend? Ist das Radfahren entscheidend? Wo gewinnt man am Ende des Tages das ganze Ding?
Also entscheidend ist tatsächlich überhaupt erstmal zu starten und dann vorne, glaube ich, machst du in jeder Disziplin viel. Aber der richtige Kampf, und du hast gar nicht die vierte Disziplin aufgezählt, ist der Change. Also jetzt muss man vielleicht nochmal ein bisschen unterscheiden zwischen Profisegment oder sehr wie zu einem Leistungssport und Breitensport. Der Breitensportler macht absolut alles im Change-Prozess, also Schuhe aus, Jacke an und Hose und Socken an und so weiter. Das ist schon ein Thema. Das ist auch beim Profi natürlich das Thema. Aber wenn du schwimmen kannst, bin ich der Meinung, da machst du richtig gut, weil das so unterschiedlich, also der Unterschied zwischen allen Sportlern im Schwimmen, der könnte nicht größer sein. Entweder kannst du das und es ist deine Lieblingsdisziplin und bist einfach zwei Armlängen voraus oder dann vielleicht sogar eher noch mehr tendenziell. So, und hinten beim Laufen hast du ja dann vorne eine Gruppe, die sich bildet dann einfach, also auf der Zeitachse des Rennens. Und da sind es Zehntel dann wiederum hinten raus beim Laufen, weil Laufen sind viele schnell. Ja? Das ist dann so eine Fünfergruppe, die dann irgendwie der eine schneller läuft, der andere aber besser geschwommen ist. Und so hast du nachher das ist Müh. Also in dem Niveau ist das ein Müh bei jeder Disziplin. Und hinten raus kumuliert kommst du halt im Ziel ein Zehntel vorher, 10 Sekunden vorher an als der andere oder danach.
Trotzdem zieht sich durch deine Vita, dass du ja nicht nur Sportler bist, sondern auch mit 16 schon dein erstes Unternehmen gegründet hast. Wie kam es dazu? Also wenn man Leistungssportler ist, dann ist es ja oft so, okay, dann bin ich darauf fixiert, das zu tun. War mit 16 schon klar, okay, das wird nichts, ich muss nebenbei noch irgendwas tun? Oder wie kam es dazu?
Der erste Sprung, ich teile das immer, ist eine Selbstständigkeit gewesen und kein Unternehmertum. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen, wie ich heute weiß. Wusste ich damals nicht. Aber damals mit 16 eingestiegen in das Model-Thema tatsächlich. Ich wurde mal angequatscht, ob ich modeln will und konnte ich nicht so viel mit anfangen. Zu dem Zeitpunkt halt Sport gemacht, sehr intensiv. Und gut, ich brauchte nicht ins Gym gehen noch extra für irgendwelche anderen Themen. Und es ging recht schnell. Ich bin eine Woche später in Mailand gewesen und bin dort also freigestellt worden von der Schule und dann lange auch da geblieben, also einige Wochen, und bin für alle großen Marken das erste Mal gelaufen, nachdem ich da den Modelvertrag unterschrieben habe. Und das habe ich 10 Jahre gemacht.
Cool.
Warum erzähle ich das? Ich bin öfter dann nach Mailand geflogen, zu allen Fashion Weeks, auch nach Frankreich, Haute Couture, also das heißt High Fashion, das ist nochmal was anderes. Also jede Brand, die du dir vorstellen kannst, Prada, Gucci, Etro, Versace, bin ich irgendwie die Fashion Show in meinem Leben schon mal gelaufen. Und sieht man mir heute nicht mehr an. Das ist auch okay. Ich glaube, du bist auch das erste Format, wo ich das erzähle.
Okay.
Sieht man auch nicht. Aber da fing die unternehmerische Geschichte eigentlich an. Das sieht man nicht, weil ich damals ganz offen gesagt habe, ich nehme das raus, also raus aus meiner Vita und setze alles nach dem Ende der Karriere. Da war ich dann Anfang 20, 21, heute bin ich 35, alles dran, dass die Agenturen die Bilder runternehmen, weil ich wollte ja richtig unternehmerisch aktiv werden und durchstarten und habe halt gesagt, das passt nicht zusammen. Ne? Modeln, da nimmt mich keiner ernst, schon gar nicht in der Bau-, Immobilien-, Handwerkswelt, da fing das ja dann irgendwann mal dann richtig an. Genau, deswegen sieht man davon nicht so viel. Ich erzähle es trotzdem jetzt immer vermehrt, weil ich denke, das gehört einfach dazu und hat mich auch ausgemacht. Ich durfte dadurch die Welt sehen, habe das neben dem Abi, neben dem Leistungssport immer wieder gemacht, bin dann auch nach Seoul gezogen für 2 Jahre. Also das ist Südkorea und habe da sehr erfolgreich gemodelt. Das ist ein ganz eigener Markt. Und wenn du dann irgendwann mal rauskommst und siehst so ein riesen Schild an einem Art von Times Square von so einer Werbung wie H&M bei uns, wo du drauf bist und jeder guckt dich an, ist das schon irgendwie so ein creepy Gefühl, weil vorher Fashion Week kennt dich kein Mensch, ne? Also dich sieht halt keiner. Genau, und von da aus ging es dann weiter in Richtung Sport. Da hat mich jemand, der hat eine Fitnesskette gehabt, und der hat gesagt, ey, du bist Sportler, du kannst irgendwie Vertrieb und Marke und du bist eine Marke als Typus so und willst hier nicht mit einsteigen. Das war dann sehr parallel alles ehrlicherweise. Und da bin ich dann das erste Mal unternehmerisch aktiv gewesen. Das war dann so wahrscheinlich so um die 18 rum, also so 2 Jahre später. Und habe dann 30 Mitarbeiter hatten wir dann irgendwann, Personal Training mit Ernährungskonzept. Also heute würde man so eine Mischung aus Food Delivery, kannst Essen bestellen, mit Personal Training für so Geschäftsführer von kleinen mittelständischen Unternehmen, die sich dann einfach einen Stundensatz von X leisten konnten und auch Frühstück bestellen konnten. Also wir haben das dann so von regionalen Bauern gemacht und so. Genau, das war dann so das wirklich unternehmerische Mitarbeiterverantwortung zu haben, Anteile, Firmenanteile zu haben, ja.
Krass, okay, das ist ja verrückt. Hätte ich jetzt, also du bist ein gut aussehender Mann, ne? Also das will ich jetzt gar nicht aussprechen. Also von daher finde ich das
Sprich, Otto, sprich, Otto.
total cool. Und der asiatische Markt ist ein ganz anderer, ne? Da wird man als Europäer ganz anders angestarrt. Ich war mal in Shanghai und auch in anderen asiatischen Ländern und war total überrascht. Ich bin jetzt ein Otto, ich bin ein Deutscher, ja, ich bin eine Kartoffel und ich musste noch nie so viele Fotos mit Asiaten machen, ja. Das ist wirklich krass, ja. Wahrscheinlich hast du es ähnlich erlebt, dann du wurdest auch noch erkannt.
Genau. Am Anfang ist das auch total nett und ehrlich und freudig und so weiter. Und das geht denn, also ich glaube, manche Menschen lieben das auch einfach, aber mir geht es dann halt auch irgendwann echt auf den Senkel, wenn ich dann viele anquatschen und angucken. Ne? Das ist eine ganz andere Kultur. Die gucken dann sehr stark und starren und machen Fotos, aber die trauen sich halt nicht, dich anzusprechen. So, aber hinter ihrem Handy von so groß wie unsere Bildschirme vor uns wahrscheinlich gerade sind, da fühlen sie sich safe und das ist der Safe Space von den
Total.
80 Zentimetern. Ja, also war
Jetzt
eine
ist
tolle Zeit, tolle Experience, ehrlicherweise.
aber das, was du heute machst, ja was ganz anderes. Ja? Also welcher Schritt war in deinem Leben entscheidend, um das, was du heute tust, zu tun?
Möbel importieren aus Asien. Wenn man da schon lebt und da auf der anderen Erdhalbkugel ist, dann ist das so der nächste Schritt. Das hat sich aber gefügt, weil jemand in Deutschland Möbel verkauft. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, diese Bali-Möbelzeit, bunt und das kam mir mal so auf, auch vor 15, fast 20 Jahren schon der Hype. Und eben, ich war da drüben und hatte es jetzt auch nicht weit bis Bali und so weiter, also nicht weit, aber kürzer als von hier halt. Und habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt und habe ein, zwei Container überführt für jemanden. Also einfach dort angeguckt, die Möbel und so weiter. Aber eben wieder nächste Erfahrung. Und ich fand eins schon immer spannend in meinem Leben und das ist Design. Egal was, also Design, ob Architektur, Autos, Inneneinrichtung oder Gebäude von außen. Wollte aber nie Architektur studieren, das war nicht meine Ambition, aber es ist schön anzugucken und habe ein Faible dafür gehabt und auch Sachen mal eingerichtet, gut. Und deswegen fand ich dieses Möbelthema so interessant, ehrlicherweise. Bin dann zurückgezogen nach Deutschland, habe sozusagen die Zelte in Mailand, Paris und Seoul dann hinter mir gelassen und den Sport auch zu dem Zeitpunkt mit einer Verletzung ausgeschieden. Die Frage hast du nicht gestellt, warum kein Sport mehr? Verletzungsbedingt. Ich glaube, es gibt nur zwei Sachen. Entweder Verletzung oder du machst das halt richtig. Und in dem Moment eigentlich bin ich zurück nach Deutschland und habe mich orientiert, was mache ich denn jetzt hier? Also kein Sabbatical oder so, sondern das kam für mich gar nicht in Frage, sondern Attacke-Modus. What's going on? Dazu muss man sagen, mein Vater arbeitet in einem Konzern, die unter anderem auch Farbe und Chemie herstellen. Spielte sicherlich eine Rolle, weil das Bauthema jetzt nicht ganz so fern war zu Hause und die letzten dann wahrscheinlich 25 Jahre am Armutstisch oder 21 Jahre am Armutstisch immer mal wieder durchkam. Und ja, so kennst du halt den einen, kennst den anderen und dann habe ich halt angefangen, Möbel selber zu machen, weil ich dachte, okay, die Bali-Möbel, dieser Hype ist dann irgendwann auch over, dann baue ich doch eine Firma, also ich selbst, eine One-Man-Show, ich AG, baue Möbel, weil handwerklich begabt war ich und ich habe noch zwischendurch eine Ausbildung zum Akustiker gemacht, weil eigentlich wollte ich Raumakustik studieren.
Oh
Die habe ich auch
Gott,
ab...
was hast du für eine Vita? Das ist
Die
ja.
hab ich auch abgeschlossen, ehrlicherweise. Habe dann In-Ear-Monitoring gemacht für alle Künstler, die man so kennt, ob Grönemeyer, Bushido und Co., den ganzen Kram. Und wollte Raumakustik studieren, Fahrzeugakustik, Raumakustik. Und der Reiz ist dann irgendwann verflogen einfach, weil man das nicht mehr studieren musste, Ausbildung machen musste vor dem Studium. Also ich bin ein sehr KPI- oder sehr zielorientierter Charakter. Und deswegen habe ich gesagt, okay, handwerklich liegt mir das, baue ich ein bisschen Möbel und verkaufe die dann. Online-Shop, E-Commerce, das war so die Zeit. Habe dann auch für dieses Hörgeräte- und Akustikthema einen Online-Shop bei denen aufgesetzt, wo ich da gearbeitet habe und so. Also auch die Expertise mit aufgebaut. Und das habe ich dann irgendwie in diesem Möbelthema relativ schnell vereint. Habe dann immer wieder durchs Netzwerk Leute kennengelernt. Und tatsächlich hat ein Unternehmer, der ein Klamottengeschäft hat, hat diesen ganzen Online-Shop einmal gekauft. Also nicht den Online-Shop, sondern die Artikel. Das weiß ich, lass das 100 Artikel gewesen sein. Also vom Schrank refurbished bis zum Sideboard selber mit Haken und allem. Also war alles gemischt, aber der hat das gekauft, weil der hat so ein Vintage, neue Klamotten, aber Vintage-Laden für Vintage-Möbel, eine Kette in Süddeutschland. Ich glaube, der hat 12 Geschäfte oder so. Und hat gesagt, alles klar, wir machen hier gerade einen Umbau, wir nehmen das alles, passt super rein. Da war ich ausverkauft. So. Und dann habe ich gedacht, okay, das jetzt nochmal machen? Nee. Das sind ja alles so Signature-Pieces gewesen und so kam es dann, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich ja Möbel gemacht und ich erzähle dann auch immer allen, was ich mache, damit sozusagen Feedback kommt, ist das gut, schlecht, was halten die davon und so weiter, also so eher American Culture. Und dann sprach mich mein Anwalt und gesagt, in Berlin gab es ein Stadtschloss, das war gerade abgerissen worden vor ein paar Jahren, und er kennt jemanden, der das ganze Holz bei sich zu liegen hat. Dachte ich so, ey, kann man das Holz von Berliner Stadtschloss, also erst Steinbahn-Schloss, dann der Palast der Republik stand da an der gleichen Stelle, habe ich nicht verstanden, und das war dann eigentlich das Interessante, weil der Typ ist nicht irgendein Typ, das ist der größte Holzhändler hier in der Region Berlin-Brandenburg, der hat die Ausschreibung gewonnen für vermutlich asbestverseuchtes Holz, hat das abtransportiert, hat aber gesagt, Moment, wir machen mal eigene Prüfungen, weil Holz ist Holz, Schnaps ist Schnaps. Also, Prüfung ergeben, nichts asbest, hat Geld bekommen fürs Abtransportieren, hat das Holz behalten, hat es getrocknet bei sich und nun war es trocken und schwer, sehr speziell. Bohlen, die so breit sind, aus einem Stück 6 Meter, aber Fasern haben, die so dick unsere Finger sind. Da sagte zu jemand, du hast doch Möbel gemacht, du weißt doch, was man damit machen kann. Habe ich mir das Zeug angeguckt und dann habe ich das erste Mal eine wirkliche Möbelkollektion designt, also wirklich. Heute steht das letzte Piece sozusagen im Esstisch hier nebenan zu Hause. Da steht noch eine Bank dazu und eine Leuchte. Kann man auch auf dem LinkedIn-Profil bei mir noch sehen, die Bilder. Das entworfen, Broschüre binden lassen und versucht an alle Adligen, die eine Historie mit dem preußischen Stadtschloss und Co. zu tun haben, zu verkaufen. Limitiert, wie auch davor schon. Scheint irgendwie so ein Signature-Ding zu sein. Habe ich verkauft. Das Holz weitestgehend war der teuerste Tisch und hier steht das Modell tatsächlich. Das ist der Tisch, der freischwebend ist. Das Modell ist genau, also 6 Meter, das ist auch das Originalholz. Und das quasi habe ich dann gemacht, aufgegeben, verkauft und der Kunde, einer davon ist ein Vorstandsmitglied von einem großen Konzern gewesen und derjenige fand das toll. Ich habe den Tisch dann ausgestellt, die Schöner Wohnen hat darüber berichtet, im Stadtschloss, im Rohbau und coole Story. Und da habe ich dann gemerkt, okay, mein Ding ist eigentlich Marken, Unternehmen bauen. Also per se gar nicht so wichtig vielleicht, was es für ein Produkt ist, sondern ich kann eine Marke bauen und Vertrieb und Strukturen schaffen. Das habe ich jetzt dann irgendwie ein paar Mal im Kleinen gemacht. Und der Typ wollte, dass ich sein Haus, hat gefragt, ob wir auch ein Haus designen können, passend dazu, eine Finca in Spanien. Und das habe ich dann getan, dann wir, also dann angefangen auch Leute anzustellen und dann auch einen Maler kennengelernt, der dann später auch eingestiegen ist in eine Tochtergesellschaft und dann vom Bauleiter Geschäftsführer. Und ein anderer Bekannter hat eine Dachdeckerei übernommen als junger Typ, wusste nicht so richtig, was er damit machen soll. Das haben wir da auch integriert und dann wurde das Ding immer größer, hieß dann Vivre Concept und das war dann richtig Unternehmertum, da war ich dann Anfang 20.
Crazy, okay. Ja. Heißt aber auch, was ich spannend finde, du hast auf allen deinen Lebensfaden immer wieder neue Talente offenbar an dir entdeckt, ne? Was Sportliches, ich meine auch Modeln ist ja ein Job, den man lernen muss, ne? Und dann, man auch ein bisschen Talent braucht, ne? Das ist ja nicht einfach nur eine Klamotte anziehen und über einen Laufsteg laufen, ja? Das gehört ja ein bisschen mehr dazu. Ja. Jetzt würde man als wenn das alles Jobs wären, würde ich sagen, du bist ein Jobhopper. Ja, wo ist denn so in 10 Jahren machst du wieder was völlig anderes? Oder sagst du, nee, dieses in diesem Design-Thema Unternehmen bauen, da habe ich jetzt meine Heimat gefunden?
Ich würde sagen, ich habe meine Heimat dann in dem Bauimmobilien-Handwerkssektor gefunden vor 15 Jahren, weil ich mache zwar oder habe zwar in den letzten 15 Jahren verschiedene Sachen in dem Bereich gemacht, aber ich bin der Industrie oder der Branchen treu geblieben, habe das eher so ein bisschen noch erweitert, weil ich gesehen habe, dass vieles miteinander verbunden ist. Wir haben ja dann eigene Planer, Bauingenieure, Statiker beschäftigt, Architekten und eigene Handwerker. Also wir haben ein Unternehmen gehabt, das war kein Startup, wir haben kein Fremdkapital oder ich habe kein Fremdkapital gehabt, sondern wir haben die Mitarbeiter und es waren dann innerhalb von einem Jahr 30 Leute, die haben wir eingestellt, weil wir einfach wirklich delivered haben. Also ich habe dann vom Holzboden einölen und Co. alles gemacht und da habe ich dann kennengelernt, warum sich Architekten, Planer, Statiker und Handwerker so sehr beißen, wobei die alle fest angestellt, also wir reden noch nicht über die Nachunternehmer, die kamen dann erst noch dazu. Und deshalb war für mich völlig unklar. Alle tragen das gleiche T-Shirt, das gleiche Logo und dann hörst du am Ende auf der Baustelle trotzdem das gleiche Geschrei und Gemecker. Und das war für mich so unklar. Und da habe ich mich dann eigentlich festgebissen und gesagt, okay, hier ist irgendwas. Hier ist nichts digital. Also alles, was man aus dem privaten Umfeld schon kannte, habe ich dann irgendwie hinterfragt. Ich habe ja auch ganz klassische Sachen hinterfragt, wo jeder Branchendepp, der gesagt hätte, Leute, also dann studier doch mal, dann hättest du es gewusst. Habe ich nicht, deswegen wusste ich es nicht. Bin da rein, habe ein Unternehmen gehabt, war Anfang 20 und habe halt den alten Hasen, die auch echt Ahnung hatten, alles gefragt und hinterfragt, warum machen wir das so, warum machen wir das nicht so und so und. Genau, und deswegen habe ich gesagt, das ist eigentlich die Branche, die ich echt geil finde und das ja nur in einer anderen Form, aber bis heute.
Trotzdem kann man noch mal eine Kurve, weil vom Doing, Tisch einölen, ne, was wirklich tun,
Ja.
zum rein digitalen Thema, Digitalwerk. Wie kam da
Ja,
noch mal
okay.
der Twist quasi?
Wir haben dann irgendwann nicht nur noch Boden eingeölt, sondern auch Häuser gebaut. Also wir sind dann so knapp 100 Leute gewesen, feste Mitarbeiter plus Nachunternehmer, also schon ein gut mittelständisches Unternehmen und haben Materialbeschaffung natürlich selber gemacht und auch eben dann schon in einem größeren Stil, ob Farbe, ob Holz und. Und unser Polier oder beziehungsweise Einkäufer Polier, der ist dann weggebrochen, krankheitsbedingt. Und das war eigentlich der Moment, wo ich in sein Büro kam und da lagen Zettel, da standen Mikrozahlen drauf, also Centartikel und Literzahlen. Und das ist ja auch das, wo mein Vater herkommt. Und ich wusste schon, dass wir so verhandeln, also dass wir sagen, wir kaufen 100 Liter Farbe oder wahrscheinlich eher 1000 Liter und dafür möchte ich einen neuen Preis. Aber der saß halt da und hat das immer so gemacht. Also alles auf Papier und Quintessenz war, keiner wusste, wo wir eigentlich stehen. Und das war das große Chaos. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt brauchen wir was anderes. Gibt noch so eine Holzstory. Da haben wir ein Restaurant ausgebaut in Berlin in der Friedrichstraße. Kam ein LKW. Keiner wusste, wann dieser LKW kommt, wann das Material dort ist. Und der hat die Straße einfach dicht gemacht. Kein Kran dabei. Also richtig lange Holzbohlen, Sonderanfertigung, 11 Meter lang. Und die Straße war zu. Und da hatte ich auch noch einen sehr guten Kunden, der hat uns sehr groß gemacht. Den haben wir sehr viel gebaut. Und der drohte abzuspringen. Und die beiden Sachen haben eigentlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, das Material, das müssen wir irgendwie anders beschaffen. Und dieser Großhandel dazwischen und so, das war meine Illusion zu sagen, eigentlich, wir bauen jetzt ein Amazon der Baubranche. Und das war 2017. Das ist jetzt schon sehr, sehr lange her. Also habe ich eigentlich unsere eigenen Prozesse versuchen wollen oder haben wir doch gemacht, zu digitalisieren. Habe dann schnell gemerkt, das betrifft viele. Handwerker-Software war noch nicht in dem Umfang vorhanden. Also gab es natürlich, habe da auch, aber nicht in der Ausprägung wie jetzt 10 Jahre später roundabout. Und dann habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet, das hieß damals Robeo, was sich eben mit der Materialbeschaffung von Bauprodukten beschäftigt hat. Das habe ich 6 Jahre lang als Gründer und CEO geleitet. Wir hatten zur Spitze so 60 Leute. Wir waren, glaube ich, die dann schon auch geprägt haben, das Wort Construction Tech. Also erst war es ja so ein bisschen Prop Tech, das kam dann aber auch erst 2 Jahre später. Dann Construction Tech, da glaube ich, waren wir ziemlich vorne mit dabei. Und das war eine sau crazy Zeit, ne? Also kein Venture Capital Fund kannte Bau. Und dann ruft auf einmal Oliver Samba an. Das für die, die den nicht kennen, das ist ja einer der drei Brüder von den Sambas, denen ja erstens viele Immobilien gehören, aber sonst auch einfach auch ein großes IT Software Develop Company haben, also börsennotiert, milliardenschwer sind. Und der sagt, hey, ich habe hier einen Fonds, womit sie auch investieren, obviously. Und wir finden euren Case spannend. Wir würden gerne reden und ob wir da investieren können. Da waren wir noch nicht mal live. Das war so im Berliner Netzwerk aus dieser Startup-Bubble, in der ich so Freunde hatte, so dann rum. Ist am Ende nichts geworden. Also wir sind nicht rein, viel zu früh. Die hatten keine Ahnung von dem Markt. So wie viele VCs zu dem Zeitpunkt, bis dann wahrscheinlich so Bits Don't Realize und so irgendwann mal kam und sich dann ernsthaft konkret 2018, ja, 2019 damit befasst haben, wie sowas aussieht. Genau, und dann gab es die Pandemie, war auch für uns keine rosige Zeit. Und also richtig herausfordernde Zeiten, Investitionsstopp, Fonds haben nicht mehr investiert und du bist abhängig von Finanzierungsrunden, wenn du deinen Case so aufgebaut hast. Und man hat sich nicht mehr treffen können. Und ich habe immer gelebt vom Austausch, so wie wir uns jetzt auch austauschen. Und ich bin ein ganz großer Freund von Kommunikation, Transparenz, Sichtbarkeit und Co. Und das war alles einfach nicht mehr möglich. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann lass doch, mache ich einen Podcast. Also zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie wahrscheinlich täglich zwei Podcasts gehört, wenn es ging, andere Branchen. Und es gab nichts in unserer Branche zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gesagt, hey, let's do it. Lass einen Podcast machen und ich frage mal mein Netzwerk. Und dann habe ich dann Henrik Goldbeck gefragt und gesagt, hey, Henrik, ich mache einen Podcast. Ich weiß, wie man eine Marke baut. Ich brauche Zugpferde. Du bist so eins. Damals war er ja noch nicht ganz so eine positiv und nett gemeinte Rampensau. Und dann haben wir einen Podcast gemacht. Ich habe gesagt, wenn den 500 Leute hören, dann mache ich weiter. Dann haben das 500 gehört. Und dann habe ich so die High Potentials und die, also gemixt zwischen High Potentials, Newcomer und Vorstände, die Namen hatten, eingeladen und die ersten 10 Folgen aufgenommen und gesagt, okay, wenn das jetzt jemand hört, dann. Und das war die Geburtsstunde von Digitalwerke im Mai 2020.
Krass. Okay. Wahnsinn. War mir gar nicht so bekannt, weil du irgendwie, wir haben uns vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so, zwei Jahren, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann wir uns kennengelernt haben, weil du immer schon so, da wabertest du irgendwie rum, aber man konnte das auch nicht so richtig greifen, weil du ja genau das gleiche Problem hast wie wir auch. Was ist die Immobilienwirtschaft, ne? Was ist überhaupt die Wertschöpfungskette, in der wir arbeiten? Ja. I don't know, ne? Der Architekt redet nicht mit dem Facility Manager, aber beide sind irgendwie unsere Hörer, Leser, wie auch immer. Ja. Und da ist irgendwie so eine Schattenwelt, die eigentlich dringend mal zusammenkommen muss, die es aber nicht schafft, irgendwie eine Community zu bilden, weil sie offensichtlich kein originäres Interesse daran hat. Warum auch immer, obwohl es dringend notwendig ist, um das zu tun, ja. Von daher, wie schaffst du es heute, deine, ne, du bist ja auch Business Angel, du bist bei Bitstone, glaube ich, auch dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Wie schaffst du es, diese Rollen unter einen Hut zu bringen oder miteinander zu verbinden?
Das Schöne ist, dass ich nur das mache, was sich auch miteinander verbinden lässt. Also was eh in meinem Tagesablauf ist, weil diese Netzwerke, du hast das gerade gesagt, eigentlich reden, also eure Leser und Hörer, reden eigentlich per se schon miteinander. Die treffen sich auch vielleicht auf einer großen Messe oder irgendwie so, ne? Also nicht auf ihren ganz spezifischen Leitmessen, sondern eher größer gedachte Immobilienmessen. Aber im Business kriegen die das halt nicht hin. Und so ist es dann bei mir eben auch, dass ich sage, naja, so ein Tag hat halt auch nur 24 Stunden, ist schon richtig. Ich würde jetzt nichts machen, was im Healthcare-Bereich ist. Also aus Digitalwerk kümmert sich um Bau, also Bau, das war meine Herkunft, also eher sogar Handwerk, große Wohnungswirtschaftsthemen, weil Vonovia war ein Gesellschafter bei uns drin, daher kommt so dieses Wohnungswirtschaftsthema bei mir im Hintergrund, wir machen ein bisschen Bau mit. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist zu spezifisch. Die Leute, wie du gerade sagst, die reden ja eigentlich miteinander. Also mach doch nicht nur das Thema Bau, also Digitalwerk steht für Bau, sondern mach doch Immobilie. Und dann ist genau die richtige Frage, die du auch stellst für dich oder für euch. Was ist denn Immobilie? FM. So. Und eigentlich musst du einen Satz aufzählen, wenn du sagst, ich bin in der Branche Immobilie. Dann kommt bei dem einen nämlich, ich bin Makler, bei dem nächsten kommt im B2B Professional, okay, du bist Trader-Developer oder so. Und so habe ich gesagt, okay, das muss sogar noch ein Stück weiter gedacht werden im Sinne von, wir reden über Bau und Handwerk, das muss man trennen, weil das sind wirklich zwei unterschiedliche Sachen. Bei Bau sind wir nämlich Infrastruktur, also Gleisbau, Autobahnen, Straßen, Fluss, Wasser und Co., Hochbau, Handwerk, die Ausbaugewerke, Wohnungswirtschaft eher drin. Und dann kommen wir zu dem Thema natürlich alles, was man zum klassischen Immobilienmanagement zählt und dann Energie und Mobilität. Weil wenn ich mich, und das ist ja auch die Anmoderation im Podcast, ich stelle mir eigentlich für mich drei Fragen. Und das ist, wie bauen wir in der Zukunft, wie leben wir, also Immobilie, und wie bewegen wir uns in der Zukunft fort. Das macht für mich die Stadt aus. Und dann kann man reinzoomen und sagen, ich kümmere mich um die Immobilie. Also ich gucke mir heute in dem Gespräch oder mit dem, was wir tun, die Immobilie an. Und alles, was unter den Deckmantel passt, das mache ich, ob als Business Angel, als Partner von irgendwem, ob in Advisory Boards oder Boards sitze oder wir eben natürlich mit Digitalwerk, wo auch der Kern drin steckt.
Also ihr macht ja nicht nur Podcasts, sondern auch andere, alle möglichen Formen der digitalen Bildgeschichten, Videoformate und so weiter und so fort. Ne? Also die Podcast ist so das Aushängeschild, mit dem ihr irgendwie im Schaufenster seid, aber da im Laden drin selbst sind noch viele andere Dinge, die ihr, glaube ich, macht. Ja,
ja, genau. Also das ist wichtig, weil wir glauben, dass du, und bleiben wir nur bei der Immobilie, ist jetzt der Facility Manager, nehmen wir den, der nachher die Klimaanlage von einem Einkaufszentrum wartet, also der Mechaniker oder die Reinigungskraft, die dann wirklich sauber macht, auch wenn FM größer ist, kriegst du die über euer Format oder über den Digitalwerk-Podcast? Das ist ja online. Die hören uns nicht, die interessiert das nicht. Und dann haben wir gesagt, das ist ja eigentlich sehr schade, weil der Content ist schon der gleiche, also wir können über das gleiche Thema sprechen, wir müssen nur anders sprechen und wir müssen ein anderes Medium finden. Und deswegen glaube ich nach Audio an bewegte Bilder und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen einen Doku-Kanal auf, den haben wir jetzt ein Jahr auf YouTube und der ist fokussiert auf diese Themen, die wir gerade besprochen haben, aber da erreiche ich dann einfach auch ein anderes Klientel. Von bis, also viel größer, ne? Da hast du von ganz, ganz klar Schulabbrecher, Ausbildung, Studium bis zum Vorstand. Also da hast du alle vertreten, sicherlich ein Teil signifikanter als den anderen. Und das dann wieder bei LinkedIn oder Podcasting das gleiche Game. Und so haben wir dann austariert, dass wir ein breites Spektrum an Themen haben, aber immer noch Branchenfokus. Wir haben sie nur ein bisschen größer gemacht. Dann kann man mehr erzählen, dann versteht man auch Zusammenhänge. Und das wollen wir ja machen, Wissen austauschen auf moderne Art und Weise. Genau, deswegen machen wir eben Podcast, Video und Veranstaltungen jetzt zukünftig.
Was auch super professionell produziert ist, muss man echt sagen. Ne? Also wenn man halbwegs, ich habe hier auch so ein Gimbal rumstehen und so eine Greenwall hinter mir und so und versuche mich da ab und zu mal im privaten Kreise. Und wenn man weiß, dass das super aufwendig ist, den ganzen Bums zu machen, dann weiß man, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man, ne, nach Japan reist und Kameramann und was weiß ich alles. Das ist super aufwendig.
Ja, ja, das ist es. Also das war auch, da bin ich ja sehr hands-on, ehrlicherweise. Und da gehen wir dann einfach in so Sachen rein und die liebe Anna, meine Geschäftspartnerin, die ist dann auch manchmal wahrscheinlich überfordert mit meinen Einwürfen und ist dann auch immer ein gutes Spiegelbild und reflektiert das dann immer ganz gut. Aber wir probieren es dann eigentlich immer aus, finden dann einen Weg gemeinsam und das geht gar nicht mehr ohne Kollegen. Also wir haben jetzt ein achtköpfiges Team drumherum aufgebaut. Das geht nicht mehr als One-Man-Show, da ist der Aufwand zu groß und wie du sagst, bei der Qualität brauchst du dann bei so einem Videodreh auch irgendwie drei, vier Leute.
Wahnsinn, ja. Lass uns mal in die Immobilienbranche eintauchen. Wie ist deine Vision von der Branche? Welchen Blick hast du auf die? Also wir müssen jetzt dazu sagen, du hast ja den viel größeren Blick als ich. Ne? Ich bin ja eigentlich eher in dieser professionellen Immobilienbranche unterwegs, die irgendwo zwischen Projektentwickler, Immobilienbank sich irgendwie bewegt. Ja, das wird immer größer. Ne? Energy, Mobility, Infrastruktur spielt eine immer größere Rolle und wir müssen uns auch da irgendwie breiter aufstellen als Branche insgesamt. Aber wie ist so dein Blick, wenn du auf den Kern unserer Branche schaust?
Naja, ich glaube, das haben ja auch schon Branchenprofis, auch wie du gesagt, wir sind, glaube ich, am Zenit angekommen. Egal, ob man das durch den Marktdruck von Zinswende oder Baukosten und Co. angeht. Ich glaube, das haben wir alle verstanden. Davor kam, glaube ich, noch so das Thema Digitalisierungsdrama. Jetzt sind wir so zwischen Nachhaltigkeit und Wertewandel. Inkludiert auch noch dann zusätzlich sogar noch den Fachkräftemangel. Ich glaube, das sind so die größten Punkte, wo die Industrie ja gerade dran krankt und sich neu erfinden muss. Und das ist, glaube ich, also ich finde das sehr spannend. Das klingt jetzt fast schon vermessen, dass ich von so außen drauf gucke, weil ich heute keine Bau- und Immobilienfirma mehr habe im operativen Geschäft und sage, es klingt spannend. Aber genauso meine ich es ehrlicherweise auch, weil da sind jetzt schon die Macher gefragt, wie sie diese Zeit des Wandels irgendwie auch gestalten wollen. Also die Firmeninhaber oder Angestelltenmanager. Und das, glaube ich, kannst du nur mit guter Sichtbarkeit und Kommunikation, weil egal ob dein Mieter oder dein Mitarbeiter hat heute ein anderes Erwartungsbild als dich, an dich als Firma oder eben als Vermieter zum Beispiel oder Projektentwickler, aber auch deine Partner als vielleicht noch vor 5 Jahren, nämlich Transparenz, Ehrlichkeit, offene Kommunikation, Authentizität. Ich glaube, Authentizität, das Wort habe ich so oft in diesem Jahr verwendet wie sonst noch nie vorher. Denn die Menschen heute, und damit meine ich jetzt dann wieder jede Persona, die den Inhalt konsumiert, ob Hochglanzprospekt oder Instagram-Account von Firmen, die weiß mittlerweile, wenn du sie veräppelst. Also wir haben auch ganz oft, vielleicht mal aus unserer Sicht gesprochen, Kunden, die mit uns irgendwie eine Doku vielleicht auch umsetzen wollen und so und dann sich vorstellen, wie die so aussehen soll. Dann kommt ja der Kunde und stellt auch so ein bisschen seine Ideen vor. Und dann sagen wir oft, also wirklich sehr oft, das geht so nicht. Das können wir so nicht bringen. Das glaubt uns kein Mensch. Das ist das Hochglanzprospekt aus den 90ern. Heute geht es um Authentizität. Also das heißt, ganz klar zu sagen, wenn die Arbeit dreckig ist, dann kann ich nicht sagen, ja, bei uns machst du dir überhaupt nicht die Finger schmutzig. So. Mhm. Also jetzt sehr überspitzt formuliert. Und damit, glaube ich, schaffen wir dann den Wandel nur gemeinsam und diese Offenheit und ehrlich Storytelling personalisieren und das dann halt auch noch auf Omnichannel-Niveau, also auf allen Kanälen, ob auf Webseite, was zu mir passt halt. Ich glaube, dann schafft man auch einen Wandel, weil dann hast du Partner an deiner Seite. Es geht nie ohne Firmenpartner, ob das Nachunternehmer sind, Zulieferer, was auch immer. Beim Immobilien, du hast gefragt in der Immobilienbranche, ob es deine Planer sind, die Planungsbüros, die mit dir sprechen, weil es gibt ja auch genügend Schindluder in der Immobilien- und Baubranche. Also immer die schwarzen Schafe, die werden natürlich ganz oben angehangen und da bräuchte ich die Namen ja gar nicht aufzählen. Die Liste ist, glaube ich, länger geworden oder prominenter noch sogar im öffentlichen Bereich an schwarzen Schafen. Und da sage ich immer, solange der Mörder oder der Bösewicht im Tatort noch der Bauunternehmer oder der Immobilienunternehmer ist, haben wir, ihr und wir, noch ganze Menge zu kommunizieren nach außen.
Auf jeden Fall, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du KPI-lastig bist. Hast du ein KPI für deinen oder eine Vision? Ich glaube, Vision soll man nicht haben, aber hast du irgendwie eine Zielvorstellung für das, was du tust? Also wo ist deine Wunschvorstellung von dem Ergebnis, an dem du arbeitest?
Die Wunschvorstellung ist von unserer Seite aus, dass wir einfach eine verdammt große Zahl, und das können 50.000 Menschen sein, es können 40.000 Menschen sein, nachher ist die Qualität deutlich wichtiger als die Anzahl, die wir an einem Ort versammeln. Weil, was ein Digitalwerker heute und beziehungsweise am Anfang und immer noch bis heute als Kernidentität hat, ist ja das digitale Zusammenkommen. Also überall konsumieren, wo ich das gerade brauche, auf den Ohren, via Text, via E-Mail, mhm, via so gut. Aber woran wir natürlich auch ganz fest glauben, ist der persönliche Austausch. Der muss aber eben in eine andere Form gebracht werden, als er heute stattfindet. Und deswegen ist die Zahl so groß, die ich in den Raum geschmissen habe. Wir gucken uns alles, was wir kommunizieren, wie ihr auch, ist deutschsprachig. Das heißt, wir haben einen eingeschränkten Markt, wollen auch gar nicht damit versuchen, die Amerikaner oder damit einzufangen und sagen, die müssen auch alle kommen. Sondern das, was wir eigentlich wollen, ist den Kernmarkt, den Dachmarkt zusammenbringen, vereinen, der ist groß genug. Und im besten Fall vielleicht noch, ja, umliegende Nachbarländer mit dazu denken. Also wir denken europäisch, meinetwegen, das würde ich sagen. Und wenn die zusammenkommen, und damit meinen wir ganz konkret auch, wenn wir den Handwerker schaffen, und jetzt mal das Extrembeispiel, mit dem Immobilienfondsmanager auf der gleichen Veranstaltung zu haben, jetzt darf man nicht sich einen Raum vorstellen und alle hören vorne den gleichen Vortragsredner, sondern es geht dann um, natürlich, das ist dann unser Job, um geführte Inhaltsreisen auf diesen Tag. Aber die müssen sich begegnen, die müssen mal Luft schnuppern. Und wenn sie aneinander vorbeilaufen und verstehen, naja, das ist der Handwerker. Und alle verbindet ja eins, und das ist Entertainment, weil der eine hört Robbie Williams und der andere hört Heavy Metal, also sie hören Musik. Und jetzt muss man austarieren, wo liegt nachher so eine Bühnenperformance bei Entertainment, wo sich beide wohlfühlen. Und der eine steht vielleicht da ein bisschen mehr am Rand und trinkt ein Bier, ist der Fondsmanager, und bei dem anderen Musikstück wechselt das Ganze, ja. Also dreht man nicht mal ein klassisches Konzert und die Heavy-Metal-Band, so vielleicht jetzt nicht, aber irgendwo dazwischen liegt doch die Wahrheit, und wo Leute zusammenkommen und ob am Beachclub privat dancen oder in der Waldbühne zusammen zu irgendeinem Musiker feiern. Und das miteinander zu verbinden, und dann glauben wir auch an so eine Größenordnung, 40.000, 50.000 Leute, die zusammenkommen, weil eigentlich muss man ja sagen, ist das ja nichts. Also für die Branche. Weil was sind denn 40.000 Leute? Wir haben Kunden, wenn wir unsere Kunden zusammenrechnen, dann sind wir bei 1 Million an Menschen, die beschäftigen und die uns hören. Also wir haben Follower von ungefähr 85.000 auf allen Kanälen. Wenn jetzt davon die Hälfte kommt, dann hätten wir es ja schon. Wird nicht passieren, ist uns schon klar. Mhm. Aber deswegen ist die Zahl sozusagen ein Stück weit zu relativieren und nicht ganz so groß. Aber diesen Austausch und dann wirklich vor Ort Entertainment und Wissensaustausch zu verbinden, weil das darf nicht getrennt werden, wenn wir junge Leute auch begeistern wollen, wir können nicht vorne die PowerPoint aufmachen und runterrattern und den Vortragsredner zu Immobilienökonomie 2.0 zu sprechen, zu hören. Das muss mit eben einem Charakter von Spaß und der darf es auch geben, zusammengebracht werden.
War das auch der Antrieb für das Event, was ihr jetzt zur Expo Real plant?
Ja, genau. Das ist quasi das, was wir jetzt zum Expo Start machen dieses Jahr. Am 7.10. in München, das ist das ins Kickoff mit 450 Branchen, CEOs und Head-Offs und Co. Das ist eine Führungsebene und ein Invite-Only-Event. Das machen wir um den Start des Digitalwerk-Festivals. Es wird ein Festival auch zu signalisieren. Und danach geht es dann auch in keinen inhaltlichen Austausch für die Branche, also kein Fachwissen so rum, sondern um Austausch, Entertainment auf der Bühne auch. Es geht um Inhalte, die jeder Manager und Führungskraft mitnehmen kann und sollte, mit Charakter, Spaß und dann darauf bauen und das nächste Jahr dann sozusagen auch deutlich größer. Genau, dieses Jahr sind es 400 Gäste und dann nächstes Jahr wollen wir es Stück für Stück größer machen, nicht in einer Messehalle, sondern Festival bedeutet für uns ein Stück weit auch draußen, solange das Wetter das zulässt. Wir wollen es im Oktober machen und dann gerne wachsend mit vielen Menschen aus Handwerk, Bau, Immobilie, Planung und Energie.
Ein Festival ohne Schlamm für alle Wacken-Fans, das ist schon mal sehr positiv.
Ja, genau, das ist ja fast egal, welcher Monat das Ganze abgehalten wird. Wacken war ja wahrscheinlich so mit das Hardcore-Event des Jahres.
Absolut. Und ich habe gestern eine Doku darüber gesehen. Der Schlamm hat dafür gesorgt, dass ganz viele Leute Kreuzbandrisse und Co. sich hochgeholt haben. Also die Hauptverletzungsart dieses Jahr auf Wacken waren halt Knöchel- und Knieverletzungen und nicht mehr irgendwie eine kaputtgesoffene Leber, auf Deutsch gesagt.
Ja, also. Aber die Medizin hatte diesmal andere Herausforderungen. Ja. Und Großkundenauflauf.
In der Tat. Wenn du mit deinen zahlreichen Kunden sprichst und die sind ja aus verschiedenen Bereichen dieser Wertschöpfungskette, wie auch immer wir sie definieren. Ne? Ich wurde neulich gefragt, wie viele Mitarbeiter, also wir sind ja bei Rudolf Müller 200 Leute, ganz viele Sparten, ganz viele Bereiche und ich wurde gefragt, wie groß ist meine Zielgruppe? Ich sage, keine Ahnung. Ja, wüsstest du, wie groß deine Zielgruppe ist? Also wie groß ist die Menschenschicht, über die wir sprechen?
Kann ich dir genauso wenig beantworten, wie du es für dich beantwortest. Wir würden es wahrscheinlich gar nicht so sehr branchenspezifisch uns angucken. Also klar wissen wir, wie viele Handwerksbetriebe es gibt oder wie viele Bauunternehmen und können dann irgendwie sagen, wie viele Mitarbeiter in jedem Bereich sind, wenn wir diese Kaskade durchgehen würden. Aber die erreichen wir ja nicht, also weil nicht jeden interessiert ist. Und manche machen auch, muss man ja nicht illusorisch sein, einfach einen Job und den machen sie gut und den machen sie halt von 9 to 5 und das ist vollkommen okay, aber danach gucken die nicht noch eine Baudoku oder eine Energiedoku oder so, ja, weil sonst, dann gehen die halt Badminton spielen und gucken halt Fußball oder was auch immer. Und das ist auch total legitim. Deswegen muss man ja ehrlicherweise sagen, wo will man die erreichen, was meint man damit? Sehr komplexe Frage und gibt gar keine die eine Zahl. Wir wissen nur anhand unserer Zahlen, also wir erreichen, also wir haben heute so auf dem Podcast 40.000 Plays pro Monat. Das ist schon ziemlich groß, um das ins Verhältnis zu setzen. Gibt jetzt nach meinem Wissensstand irgendwie nicht kein Medium, was so groß ist am Podcast im B2B-Bereich bei uns. Und trotzdem wachsen wir. Und das seit 5 Jahren kontinuierlich. Also es ist die gleiche Kurve. Ja, die geht sozusagen wellenartig, aber sie ist, wenn du Strich ziehst, ist die konstant gleiche Winkel wachsend. Das ist ein Long-Term-Game-Podcast. Wenn du hingehst und sagst, Doku-Kanal, der ist halt heute 30.000 Follower und die Dokus werden irgendwie zwischen wahrscheinlich 20.000 bis 60.000 Mal gespielt und die Kurzvideos bis zu 1 Million, dann erreiche ich da halt einfach auch eine andere Masse. Und das sind dann aber auch die ich für die Branche, über die wir ja sprechen, oder Branchen, begeistern will. Die ja vielleicht was ganz anderes machen und sagen, ach Mensch, wusste ich gar nicht. Und das ist ja der Sinn, warum wir diese Videos produzieren und nicht... Das ist kein Business, wo wir sagen, da verdienen wir mit Klicks irgendwie Geld. Ne? Also das haben wir auch öfter, dass wir hören, naja, bei so vielen Klicks, 40.000 Plays, da verdient ihr ja damit euer Geld. Und dann sage ich, damit verdienen wir genau 0 Euro, also Cent, Euros, ja, also ja, einstellige, zweistellige Eurobeträge, die du darüber erzielst.
Dafür ist der Aufwand enorm, aber natürlich macht er es auch aus einem anderen Gesichtspunkt, das verstehe ich vollkommen. Das ist interessant, weil viele unserer Kunden sagen auch oftmals, ich gehe lieber in so ein kleines Ding, also die machen beides, ne? Die machen vielleicht bei euch und die machen vielleicht auch bei uns, weil sie sagen, da habe ich keine Streuverluste. Also da erreiche ich quasi genau das, was ich will, für das spitze Problem, was ich vielleicht gerade habe. Ne? Und da sind wir auch halt bei der Problemvielfalt. Ja. Wenn du mit deinen Kunden sprichst, die sind ja irgendwo gefangen zwischen Technologie, wo sie dran arbeiten müssen, zwischen gesellschaftlichem Wandel, also wo will ich überhaupt hin, wo ist meine Reise, und zwischen Regulatorik, die da auch immer mehr drückt. Was sind die größten Painpoints deiner Jungs und Mädels, mit denen du sprichst?
Das größte Thema ist das Fachkräftethema. Einfach weil nichts Neue da sind und dann auch gerade wenn du mit gewerblichen, also Unternehmen mit gewerblichen Mitarbeitern sprichst, dann einfach ein richtig großer Prozentsatz in Frührente geht oder in Rente geht und da nicht die gleiche Masse nachkommt. Ich würde sagen, das ist das Hauptthema. Das zweite Thema, und da sind wir ja dann doch wieder zwischen Nische, Fach, was ihr einfach macht, also sozusagen ihr seid ja viel tiefer die Experts, als wir es sind, und quasi wenn du aber die Welt mit der Politik und dann dem größeren Gedanken zusammenbringst, dann ist es das, dass wir einfach zwischen Rahmenbedingungen, Illusionen, bis hoffentlich vor kurzem und dass sich das jetzt ändert, und den Unternehmen einfach das Delta immer größer geworden ist. Und wie kriegt man das jetzt schnell zusammen? Also ganz konkret die Bauthemenverordnung, ob jetzt 16 Bundesländer, 16 Bauordnungen, kann man jetzt sagen, hat man mit einem schneller Bauen gesetzt. Also das sind ja dann auch einzelne Signale, die da richtig sind. Aber ich glaube, das ist so der größte zweite, und das ist dann wieder natürlich eine Perspektivfrage. Mit wem sprichst du? Das Bauunternehmen hat natürlich genau das Thema, genauso wie der Projektentwickler, der dann auch auf die Baugenehmigung halt im Zweifel so lange wartet. Und das habe ich jetzt jüngst mehrfach gehört, letzte Woche. Eigentlich bin ich jetzt bei meinem zweiten Bauzyklus, und der Herr betreut Großprojekte, und der sagt, er ist jetzt, ich glaube, 12 Jahre in dem Bereich. Und der sagt, er macht sein zweites Bauprojekt.
Crazy. Okay. Ja, Wahnsinn. Erlebt man natürlich gerade bei vielen Unternehmen, die es gerade so 10, 12 Jahre gibt, die erleben jetzt ihre erste große Krise und müssen sich auch da quasi beweisen, wie sie sich zukunftssicher aufgestellt haben. Resilienz könnte man jetzt als Stichwort und so weiter. Ne? Das hört man ja auch immer wieder, genauso wie Authentizität. Trotzdem haben alle Unternehmen, mit denen du sprichst, eins gemeinsam: sie sind ein Stück weit innovativ. Denn sie wollen ja ein Stück weit etwas, was sie vorher nicht gemacht haben. Es ist traurig, dass man ein Video als innovativ bezeichnet eigentlich. Ja? Aber trotzdem vereint sie das ja ein Stück weit. Wo würdest du sagen, haben die den größten Vorteil gegenüber klassischen Immobilienunternehmen, wie sie am Markt auch noch agieren und renditeorientiert unterwegs sind?
Ich glaube, jeder, der sich mit heute Sichtbarkeit, Authentizität und Co., diese Vielfalt beschäftigt, ist, glaube ich, denen einen Schritt weiter aus mehreren Gründen. Zum einen braucht er aktuell nicht so ein hohes Budget für diese Themen, also meine Theorie, also du kannst halt mit heute weniger Marketing- oder Kommunikationsbudget, wie auch immer, wo du das verortest, Menschen erreichen, weil viele den Atem nicht haben, muss man einfach so sagen, und da halt das reduzieren, und weil es natürlich das Erste ist, auf was immer gestrichen wird, überall, und es gibt halt, nennen wir sie innovativ, Unternehmen, Unternehmer, also was dann beim Finanzer und CEO liegt, und da hast du auch keinen roten Faden, ob das nur große Unternehmen machen oder nur kleine Unternehmen, sondern das sind einfach dann Menschen, die sagen, ich verstehe, ich muss heute Geld in die Hand nehmen, um in 3 Jahren eine starke Arbeitgebermarke zu haben. Mhm. Und wer das heute nicht macht, der wird das heute gar nicht merken, weil da passiert, so schnell passiert das alles ja nicht. Der wird das aber in 3 Jahren merken, wenn einfach dann Firma A, B, C in seinem Dunstkreis, muss ja nicht mal der direkte Wettbewerber sein, der dann einfach eben da steht und eine solide Arbeitgebermarke gebaut hat, den man vielleicht sogar kennt mittlerweile. Ich sag mal den Baukonzernen, ihr habt die beste Werbefläche. An euren Werbungen fahren Millionen Autos auf der Autobahn vorbei, jedenfalls die Verkehrswege, Infrastruktur machen, und trotzdem kennt euch keine Sau. Mhm. So, es reicht halt nicht mehr, einen Zaun aufzustellen und da ein Plakat dran zu hängen und sagen, ich bin Straßenbauunternehmen Y. Keine Sau weiß, dass du 8000 Leute hast und eigentlich für deine Mitarbeiter alles machst und die Benefits haben ohne Ende, wie auch überall anders, also wie auch in der Bürowelt zum Beispiel. Ja. Deswegen, das glaube ich, wer heute da rein investiert in diese Themen Kommunikation, Außendarstellung, authentisch und dann auch seine Leute machen lässt, also wenn man jetzt gerade mal von der Spitze wieder denkt runter, also seine Leute machen lässt, und wer aber auch zulässt, und das geht dann so eher in die Kommunikationsabteilungen, die nicht glauben, dass sie alles wissen, die auch zugestehen und sagen, ich wusste nicht, dass YouTube für uns interessant ist oder dass wir uns mit dem Bereich beschäftigen sollten und nicht eben ihren CEOs dann vorgaukeln und sagen, ich bin doch allwissend, ich bin doch hier seit 30 oder 40 Jahren im Unternehmen, das kannst du gar nicht wissen, weil du hast dich damit ja nie beschäftigen müssen. Das sehen wir eigentlich als zweiten Punkt dann sehr oft aus den innovativen Unternehmen, die sich mit diesen Themen, Marke, Kommunikation, Storytelling und beschäftigen, Personal Branding von CEOs oder Führungspersönlichkeiten, die dann aber oft, auf keinen Fall alle, glauben, dass sie halt doch alles wissen und die Algorithmen kennen. Und genau, das ist dann ein bisschen schade wiederum, dass da dann der, das ist ein deutsches Phänomen, würde ich sagen. Jetzt habe ich einige Kulturen kennengelernt in meinem Leben. Das ist ein deutsches Phänomen. Ich weiß es dann doch, oder ich sage nicht, dass ich nicht weiß. Ich tue erstmal so, als ob ich es wüsste. Vielleicht sage ich auch einfach nichts dazu und traue mich dann nicht, jemanden reinzuholen. Genau, da fängt es dann an, aber sehr dezidiert zu werden.
Das ist interessant, weil diese Diskussion führe ich seit, ich bin seit 2006 in der Branche immer wieder. Ich wurde immer wieder gefragt, sollen wir Instagram machen? Was halten Sie von YouTube? Und seit Ewigkeiten. Und während man in anderen Ländern, ja, ne, guck dir die 10 erfolgreichsten Unternehmen der Welt an, da ist keins mehr aus Deutschland, vielleicht SAP irgendwo, ja, aber mehr ist da ja nicht. Alle anderen haben erstmal gemacht und haben gesagt, okay, da ist eine Möglichkeit und daraus entwickelt sich dann ein Geschäftsmodell, ähnlich wie du das auch denkst und heute auch machst, während der Deutsche und gerade die Immobilienbranche tickt ja eher so, okay, wo ist der Output, was bleibt am Ende für mich dabei übrig, wo ist die Rendite, womit verdiene ich am Ende des Tages Geld, ist total spannend, weil der Deutsche so denkt. Meine Freundin hat meine Frau hat ein eigenes Unternehmen und ich sage ja auch wieder, geh in YouTube, mach Instagram und so, das mag vielleicht jetzt für dich noch nicht so den Output haben, aber das sorgt dafür Markenbildung und du bist immer wieder präsent und irgendwann steht der Tropfen, hüllt den Stein, die Leute werden sich an dich erinnern und das kommt so langsam, glaube ich. Ja? Davon bin ich zumindest fest überzeugt. Man sieht ja jetzt schon den Shift auf LinkedIn so ein bisschen Richtung Videos, habe ich so das Gefühl. Ne? Die Leute fangen an, da auch so ähnlich wie bei Instagram diese Reels zu konsumieren. Und das ändert sich so ein Stück weit. Aber ich find's spannend, weil ihr das dann natürlich auf einem professionellen Level macht. Ne?
Aber ja, du hast recht, diese Plattform, diese Eigendynamik, die da jetzt bei LinkedIn zugange ist, ich glaube, wir sollten die Menschen, die Reichweite haben, immer wieder dazu ermahnen, nicht anzufangen, das zu missbrauchen, um daraus ein Instagram zu machen und seine Hochzeitsreisen, privaten Bilder zu posten und dann vermeintlich da noch irgendwie einen letzten Quintessenz als letzten Satz des Posts reinzuschreiben, warum das doch ein Business-Kontext ist. Ja. Das ist eine Dynamik, die sehr schwierig ist, aber natürlich auch eine Aufgabe der Plattform und das zu managen irgendwie ist. Aber das, da hört es dann irgendwie auf. Also lasst uns das als professionelle Plattform nutzen, um darüber zu kommunizieren.
Jeder nutzt das natürlich auch so ein bisschen als Personal Branding, was ja auch völlig
fine,
legitim
fine,
ist.
Fein, absolut. Absolut.
Völlig okay, finde ich auch. Sichtbarkeit, würdest du sagen, also wenn ich meine Freunde frage, dann sagen die, André, der macht irgendwas mit Immobilien, im Zweifel ist er Makler, keine Ahnung. Ja? Und das ja mittlerweile seit fast 20 Jahren, weil die es einfach nicht verstehen, wie diese Branche funktioniert. Wie können wir Kommunikation auf das nächste Level heben, damit die große Bandbreite da draußen versteht, was wir tun, weil, ne, Beispiel, ich war mal auf der Handelsblatt-Jahrestagung, abends wurden wir mit Farbbomben beschmissen und wir sind die fiesen Immobilienmogule, die Mieten erhöhen und wir haben immer gesagt, nee, wir sind eigentlich, also das ist die falsche Kette, an der ihr gerade irgendwie rumsägt, weil wir sorgen nicht dafür, dass die Mieten steigen, sondern das sind andere Faktoren, die dafür sorgen, dass die Mieten steigen müssen, ja. Wie können wir aus deiner Sicht da die Kommunikation nach vorne bringen?
Das ist ja für den Endkonsumenten, der ja wahrscheinlich den Farbbeutel geschmissen hat, extrem komplex zu verstehen, wie diese Mieten sich zusammensetzen und dass der die Miete erhöht, dann nachher tatsächlich auf dem Blatt Papier, aber nicht derjenige ist, der es auslöst und so weiter. Also das ist ein super schwieriges Thema. Da bin ich bei Transparenz. Ich glaube, es war noch nie so wichtig und auch gleichzeitig so möglich, transparent zu sein. Ich glaube, heute musst du dich eher anstrengen, noch mehr als vorher Sachen zu verschleiern oder Sachen anders zu kommunizieren, als sie sind, weil es einfach ja viel schneller verbreitet werden kann. Ne? Also viel mehr Hobby-Journalisten gibt, die sich dann auf einem Thema festbeißen und den Immobilienmogul da irgendwie drankriegen wollen und dann Fotos und Einblicke geben und dann selber auf ihrem Kanal, auf Instagram, mit gar nicht so wenig Reichweite nachher irgendwie Videos publizieren. Also ich glaube, das ist sehr gefährlich, wenn man nur in der Immobilienbranche bleibt. Aber wie kann man dagegen wirken? Mit Transparenz und einem sehr guten Storytelling. Also das heißt, du musst ja es schaffen, deine Mitarbeitenden zu Gesichtern nach draußen zu machen. Ja, das klappt nicht mit jedem und du kannst auch nicht jeden irgendwie an Pranger stellen. Das muss derjenige auch unbedingt wollen. Du kannst Guidelines setzen und Ideen, Impulse geben. Ich glaube, das gehört als Arbeitgeber auch gut dazu, eben Schulungen und Coachings und so weiter anzubieten. Wie funktionieren diese Plattformen? Wie kann man sie nutzen? Aber nachher ist das das Thema, ich muss eine Außenwirkung, eine Außendarstellung haben, die transparent ist. Also authentisch, jetzt bin ich wieder bei Authentizität. Also ich muss auch Einblicke schaffen, die das spiegeln, wie ich ticke. Also wenn ich überall ein schlechtes Image habe und vorne auf Hochglanz, auf digital im Sinne von Instagram, und da kann ich welches Medium auch immer nehmen, tue, das merkt dann halt der Konsument. Deswegen klare Kommunikation nach außen, transparent, authentisch, Gesichter zeigen, Persönlichkeit und das dann halt in Geschichten verpacken. Ne? Also klingt jetzt im Deutschen so negativ, Geschichten erzählen, aber eben das Englische passt hier aus meiner Sicht besser. Das Storytelling, also dass die Personen, die Mitarbeiter einfach Markenbotschafter werden. Und das machen die ja auch nur, entweder weil sie prügelst und sagst, mach das, oder einfach, und dann wird es ernsthaft wieder authentisch, weil sie sagen, ich bin überzeugt, da bei diesem Unternehmen zu arbeiten. Und das sind ja die Sprachrohre, die auch in ihrer Nische dann wiederum mit einem anderen Wording als die Firma kommuniziert, viel authentischer den Endverbraucher, den Partner erreicht, weil nimm doch beim Projektentwickler jemanden, der mit den Nachunternehmern spricht oder mit dem Planer. Der spricht doch anders als, also auch schon vom Wording, und das ist ja gar nicht besser oder schlechter, der spricht doch anders als der CEO. Wenn du jetzt den CEO da vorne hinstellst, dann hat der im Zweifel eine perfekte Wortwahl, im Zweifel. Ist aber für den, der eigentlich damit erreicht werden soll, gar nicht authentisch. Und deswegen nimm doch einfach deine Mitarbeiter in den Bereichen, mach sie zu Markenbotschaftern, wenn sie da brennen für und das sind, und befähige sie, dass sie einfach in der Lage sind, in der Sprache, wie der Partner, Kunde, wer auch immer es braucht, das kommunizieren kann. Und das geht. Da gibt es super Beispiele. Ich weiß, jetzt wird es gleich Shitstorm geben, wenn du schreibst oder man das hört. Porsche, aber das Porsche-Autohaus Göppingen hat es in Perfektion gemacht.
Ja, die beiden wirklich sind super,
Genau, siehst du kennst die auch. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil du in dem Autohaus ein Auto gekauft hast oder weil du einfach den auf Instagram folgst, nehme ich mal an.
Ja,
das genau ist einfach wirklich richtig, richtig, richtig gut. Da hat einfach mal jemand gesagt, komm, mach mal. Die beiden haben eigentlich einen anderen Job in ihrem alltäglichen. Also das heißt, der ist auch ein Zeitthema, ein Ressourcenthema. Und die sind erstens in dem deutschsprachigen Raum das führende Porsche-Zentrum mit Reichweite, also mit massiv. Die beiden haben selber eine Influencer-Karriere daraus gestartet und eine eigene Reichweite, und das ist Authentizität. Und ich sag dir, dadurch gibt es Menschen, die vielleicht ein anderes Bild über die Marke bekommen haben, die sonst sagen, weil sie den Content irgendwie cool finden, weil sie es irgendwie authentisch rüberbringen.
Ja, total. Deswegen hat die Marke für mich auch da ein anderes Image bekommen als dieses, da betritt sie lieber nicht das Auto aus, wenn du keinen Gucci-Anzug anhast, sondern...
Genau. Ne? Ja, total. Locker, offen, laissez-faire, entspannt, genau das eben. Ne? Offen für neue Zielgruppen auch zu sein hier im Kundensegment. Und hier, ich habe keinen Kooperationsvertrag mit denen. Aber das kann ich wirklich, also ist für mich ein super Beispiel, wie eine Automarke auch mal was Positives gemacht hat. Schrägstrich ja auch einfach nur ein Autozentrum, also eine Niederlassung von denen.
Absolut, total. Da sind wir nämlich bei dem nächsten Thema. Du sprichst ja sowohl mit VCs als auch mit Bauunternehmen, also ganz unterschiedlich auch Charaktere von Menschen. Welche Kommunikationskanäle und Formate funktionieren eigentlich für welche Zielgruppe? Also wie kann ich quasi, glaubst du, dass ein Immobilienbanker demnächst mal einen YouTube-Channel macht und dass wir einen Sascha Klaus erleben und sagt, hey, yo, Leute, ja, also.
Ja, schönes Beispiel, glaube ich nicht. Nichts ist unmöglich, wäre die Gegenantwort. Ich glaube, dass viele das versucht haben auch schon und dann schnell merken, ob sie gut sind oder nicht. Es gibt meiner Meinung nach auch ganz viele Beispiele, wo du siehst, die sind vom Charakter nicht für Social Media gemacht, aber möchten es unbedingt, weil es schon wieder so ein bisschen on vogue ist. Ey, ich bin auch Influencer noch nebenbei, also im Sinne von, ich bin CEO von was auch immer, muss ja nicht ein Milliardenkonzern sein, reicht ja einfach auch schon Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen zu sein, und ich bin jetzt auch noch Influencer, ich habe noch so und so viele Follower. Da kommt bei mir dann immer so ein bisschen das Schmunzeln, weil die haben gar nichts verstanden, denn Follower bedeutet heutzutage nicht mehr Reichweite. Also vielleicht das auch noch für alle, die so einen kleinen Input haben wollen und so Hintergrundinformationen. Früher hat man gesagt, viele Follower heißt viel Reichweite. Die Plattformen haben sich aber verändert. Follower spielen eine untergeordnete bis keine Rolle mehr, sondern jedes Video kann per se viral gehen. Und jedes Video, und das hat sich massiv verändert. So, das verstehen viele nicht. Das merkt man dann, also wenn ihr das konsumiert, dann wäre das das Erste, woran du merkst, ob derjenige irgendwie Ahnung hat oder nicht. Das muss, wie du richtigerweise sagst, zum Unternehmen passen. Und die Frage, die ich mir ja immer stelle, ich habe nur ein Leben und dann wenig Lebenszeit, wie wir alle, wofür mache ich das? Und dann, wen möchte ich erreichen? Und nicht, welche Plattform finde ich cool, sondern immer zurückgedacht. Also du musst immer aus der Kundenperspektive denken oder aus der, muss ja nicht immer nur ein Kunde sein, kann ja auch ein Konsument sein von Inhalten. Aber die Frage ist, warum tust du das und wo konsumiert er das? Und dann musst du feststellen oder wirst du feststellen, dass selbst wenn wir über das gleiche Thema sprechen, also wir reden über Projektentwicklung am Alexanderplatz in Berlin. Heißer Scheiß, weil das Thema kannst du in jede Richtung und in jede Plattform aufmachen, aber du musst es anders machen. Du kannst nicht das gleiche inhaltliche kommunizieren auf TikTok und sagen, damit möchte ich erfolgreich werden und das ist meine Plattform, mit dem gleichen Wording, also ich meine wirklich die Schreibart und Sprache, wie auf Instagram, YouTube oder LinkedIn. Du kannst aber das gleiche Video, und das, ich nehme ein Beispiel von uns, weil wir haben das gemacht, wir sagen nicht, dass wir auf TikTok berühmt und groß werden wollen. Das ist nicht unsere Zielgruppe, weil da sehen wir heute keinen Mehrwert drin. Aber wir bauen den Kanal auf und posten alles mit. Das ist eine Strategie. Da muss man dann mal dezidiert drüber sprechen. Aber wenn ich sage, TikTok ist meine Zielgruppe und das möchte ich machen, kann ich nicht den gleichen Content auch noch auf LinkedIn ausspielen. Nicht, weil es irgendwie erkannt wird oder so, dass es Duplikate sein sollen, sondern weil die Zielgruppe eine andere Art von Sprache und Darstellung braucht. Und das muss man sich wirklich bewusst machen. Deswegen ist Social Media viel Arbeit.
Absolut. Habt ihr schon mal einem Unternehmen gesagt, die kamen zu euch und sagten, nee, wir wollten hier, mach mal unser Instagram-Gedöns und mach mir mal 5 Reels und ich will die und die Zielgruppe erreichen. Habt ihr gesagt, nee, ist eigentlich gar nicht eure Zielgruppe. Ihr müsst eigentlich eher auf YouTube gehen oder auf LinkedIn oder, keine Ahnung, analog vielleicht sogar denken.
Ja, genau. Also das, genau das ist es. Das Gute ist, das, was wir machen, muss ich nicht tun, so. Das heißt, das habe ich mir erarbeitet und kann relativ entspannt sagen, wenn du das nicht verstehst, was wir dir erklären wollen, und wir sind davon sehr stark überzeugt, auch dass wir dort eben eine Expertise haben in dem Bereich, und du hast da nicht Bock drauf, das zu verstehen, dann lass uns einfach nicht zusammenarbeiten, weil dann wird es halt einfach nur Kacke. Und das ist für beide Seiten einfach nicht gut am Ende. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass wir sagen, wir haben die Expertise drin, wenn wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen, dann ist das super, dann empfehlen wir dir das, was wir tun, und dann sagen wir dir auch, was du nicht tun solltest. Es obliegt immer dir nachher, was du machst, also wenn wir auf der, nennen wir es mal jetzt, Consulting-Schiene unterwegs sind, ne? Ansonsten bauen wir quasi ja Standardprodukte, weil wir sagen ja, wenn wir Digitalwerk ausspielen über diese Plattform, dann machen wir eine Doku und dann kommt die eben sozusagen auf LinkedIn konsumentengerecht in Textform runter und kann weiterleiten zur Doku und so weiter. Da hat der Kunde gar keine Wahl, weil er hat auch gar nicht die Ahnung. Da sind wir eigentlich sein Vehikel. Und das ist auch vielleicht auch ein ganz interessanter Fact. Wenn wir das, was wir tun, mit der Reichweite, die wir haben, in einer anderen Branche machen würden, würden wir wahrscheinlich das 10-fache an Umsatz generieren. Weil die Unternehmen verstanden haben in anderen Branchen, was Reichweite kostet. Das geht aber hier nicht in der Branche, wo wir unterwegs sind. Also ich kann nicht sagen, das kostet dich 10.000 oder 20.000 Euro, dieses Video, weil es die und die Reichweite hat als Beispiel, weil der wäre nicht bereit, die Branche ist nicht bereit, das auszugeben. Du musst ungefähr bei der Hälfte, ungefähr so Pi mal Daumen würden wir sagen heute, musst du ungefähr vom normalen Marktumfeld, was man so erzielen könnte, musst du ungefähr ansetzen. Und das ist ein Education-Ding und das ist ein Long-Term-Game, deswegen glauben wir, dass da ein super Eintritt aktuell ist für alle Beteiligten, sowohl die lernende Seite, also Unternehmen, für die du gerade ja gefragt hattest, als auch für Anbieter, so wie wir es sind, wie ihr es seid, um da, glaube ich, langfristig über die nächsten 5 bis 10 Jahre sich zu entwickeln.
Hast du vielleicht auch ein positives Beispiel, also wo Leute durch digitale Verbreitung ihres Contents wirklich ihre Ziele erreicht haben, vor allen Dingen im B2B-Bereich, ja?
Das ist natürlich relativ einfach bei Marken, die Produkte herstellen. Viel, viel, viel einfacher. Also ob das Schraubenhersteller sind oder Maschinenhersteller, die dann einfach relativ schnell verstanden haben und verstehen mussten, dass sie Testimonials brauchen, die Handwerker sind. Da ging das, muss man ehrlicherweise sagen, viral und sehr, sehr schnell und musste auch passieren, weil das natürlich auch ein Marktumfeld ist und Produkte sind, die so hoch und dann im Margendruck stehen. Du hast ja nur einstellige Margen bei Elektrowerkzeugen überhaupt. Genau, das ist ein sehr positives Beispiel, was sicherlich geholfen hat, sowohl einzelnen Companies als auch Großhändlern oder Plattformen selber, die den Weg gegangen sind, um zu skalieren. Da gibt es ja auch einschlägige Handwerker, Influencer, die dann dazu gemacht worden sind oder genutzt werden, so um da Marken nach vorne zu bringen. Da, glaube ich, starke Marke und starker Influencer, muss ja nicht immer der Externe sein, kann ja auch Mitarbeiter sein, die das für sich aufgebaut haben. Das ist schon eine sehr gute Kombination.
Ja, ich glaube, im seriösen, also das klingt jetzt doof, aber im seriöseren Part fehlt noch etwas, weil wir merken auch so im Verlagsalltag, früher waren unsere Bereiche sehr stark getrennt, ne? Also der Baustoffmarktmanager, den es ja bei uns auch gibt und was weiß ich nicht alles, die sich mit den Herstellern von irgendwelchen Gedöns beschäftigen, Trockenbauwänden, was weiß ich nicht alles. Die wollen immer mehr auch in den Bereich, wo wir gerade sind, ja, also in diesen Immobilienmanagement-Bereich und so. Und die wollen da irgendwie rein, ja. Aber die haben, man merkt, selbst da haben die keine Ahnung von der Zielgruppe. Also, dass die, ne, dass die alle völlig verschieden ticken, schon in diesem engen Bereich, ist total spannend. Deswegen glaube ich, ist das Potenzial für das, was ihr da tut, gigantisch groß.
Ja. Und ja, du hast gerade schon eine schöne Schnittmenge beschrieben, die ihr habt eben, ne? Genau das, wo man früher gar keine Synergien gesehen hat, die sich einfach jetzt durch diese Marktverschiebungen, wer auch mit wem sprechen muss, also das eben weiß alle, wirklich fast alle Hersteller von Produkten, Fenstern, Türen, Trockenbau und, wollen eigentlich schon vor der Planung, also weitaus bevor das Objekt überhaupt in Gedanken bei jemandem ist, schon involviert sein, genauso wie der FMler, also alle wollen ganz vorne sitzen, glaube ich, auch schwieriges Thema, aber andere Diskussion, andere Content. Aber das sind ja auf einmal ganz andere Upsells, die du sowohl als dann Hersteller dort machen kannst, als auch für Unternehmen aus dem Medienbereich, wie ihr es seid, die jetzt sagen, ja, wir haben ja diese Kunden, wie bringen wir die jetzt zusammen? Das sind, glaube ich, ganz neue Potenziale, die man erschließen wird erst auch.
Ja, ich glaube auch, das wird noch ein bisschen dauern, weil der Kulturwandel ist einfach immens groß. Ne? Bei uns war eher so, okay, ich baue etwas und dann, ich habe noch keinen Stein gebaut, da denke ich schon an den Exit, an meine Rendite, die ich erzielen will, an den Investor, der am besten einen Forward-Deal macht. Ja. Mittlerweile spielen halt andere Faktoren, Nachhaltigkeit und Co. eine Rolle. Ein kleines Beispiel war auf einem Event, da war als Side-Fact ein, also kennst du wahrscheinlich auch, ein Betonhersteller, der einfach CO2-neutralen Beton baut. Und den Projektentwicklern, die vor Ort waren und Bankern und Co., die sagten, ich weiß schon gar nicht, wie soll ich denn meinem GU quasi sagen, dass ich gerne den Beton will, da komme ich gar nicht zu. Also denen war gar nicht klar, wie dieser Mechanismus überhaupt funktioniert, weil sie da gar nicht mehr involviert sind in diesem ganzen Prozess.
Absolut.
Und das irgendwann mal hinzukriegen, das ist natürlich super spannend. Ja.
Absolut, aber ja, das lass uns nur stehen. Das ist ein schönes Beispiel beschrieben.
Jetzt haben wir ganz viel über Kommunikation gesprochen und wir sind ja schon kurz nach 10, also Wahnsinn, wir können da wahrscheinlich stundenlang sprechen. was glaubst du, wie wird sich Kommunikation, gerade für die Immobilienwirtschaft gesprochen, was auch immer sie ist, wie wird sich die verändern in ein paar Jahren? Also wie glaubst du, werden wir in 5 bis 10 Jahren miteinander reden? Also wird es dann noch so ein Magazin wie unseres geben?
Naja, ihr werdet euch ja auch mit der Zeit weiterentwickeln, das habt ihr ja auch gemacht. Ich glaube schon, dass man Ich glaube, man muss ganz, ganz dicht an seiner Zielgruppe dran sein, um das zu haben. Und ich glaube, auch hier wird es unterschiedlich sein, ob du mit einem Handwerker sprichst, ob du mit einem Bauunternehmen sprichst, die 5000 Leute beschäftigen, oder mit einem Projektentwickler sprichst. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, da dran zu sein und das zu hören und Sachen zu probieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das eine Erfolgsrezept gibt. Deswegen sind wir ja auch zum Beispiel so vielfältig aufgestellt. Guck mal, wir zum Beispiel haben nie gesagt, dass wir Druck machen, weil wir einfach gesagt haben, da gibt es schon einfach die Profis auch drin. Egal, mal kurz zur Seite gestellt, ob wir dran glauben oder nicht, sondern einfach, da gibt es einfach auch schon so viele, die das machen und darüber kommunizieren. Sollen wir jetzt ein Wirtschaftsmagazin machen? Also da eine Abgrenzung zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen glaube ich, muss jeder so seinen Sweet Spot finden, wo er stark drin ist. Mhm. Also bei uns wäre es jetzt diese Digitalkomponente. Ich glaube aber, dass du, und das hatten wir ja schon mehrfach in einzelnen Punkten auch beschrieben, dass du komplexe Vorhaben, Bauvorhaben vielleicht auch schwierige Bauvorhaben, wo man eine besonders hohe Kommunikation braucht, und dass du das anders lösen musst als bislang. Also da reicht dann eben nicht der Zeitungsartikel in der Bild-Zeitung, sondern du wirst dann eben Gegenstimmen haben, die vielleicht die Bild-Zeitung nicht mehr lesen. Also musst du dafür sorgen, dass es Influencer gibt, die über das Projekt eben dann wirklich die Wahrheit positiv, authentisch berichten. Das wird viel, viel schneller dir um die Ohren fliegen in der Zukunft, als es jetzt bislang in den letzten 10 Jahren gewesen ist. Da werden, glaube ich, Kommunikationsagenturen eine große Rolle spielen, sich auch selbst zu wandeln und ihren Kunden da eben das zeitgemäße und passende Format dann uns geben. Deswegen sehr komplexes Thema. Ich kann immer da nur jemanden empfehlen, der sich eben mit dem, also aus der Kundenperspektive in dem Moment ein Problem hat oder kommunizieren muss, sich da wirklich auch mit einem Partner, also mit einem Expert ans Boot zu setzen. Und da gibt es ja genügend Agenturen von professionellen großen Agenturen, die dann wiederum aber nicht zum kleineren mittelständischen Unternehmen passen, sondern da dann eben eher vielleicht ein kleineres Unternehmen und auch die Sprache sprechen. Also wir selbst haben ja auch eine Sparte aufgebaut, eben wo wir Kommunikation machen, weil wir einfach diesen Bereich jetzt verstehen und da drin eine Expertise haben. Aber wir sind halt eher authentisch, Du-Form, laissez-faire. Wir können auch jemanden beraten in der Sie-Form, gar keine Frage, aber wir wären nicht Classic Anzug, Krawatte. Da gibt es andere Unternehmen, die das seit Jahrzehnten machen, die da auch gut sind. Und ich glaube, das muss man für sich ausdifferenzieren als Unternehmen. Mit wem will ich zusammenarbeiten? Und diese Unternehmen sollten dann auch in der Lage sein zu sagen, ey, wir müssen mit dem Immobilienmanager reden, wir müssen mit Y reden, wir müssen es auf Social Media rausbringen. Und ich glaube, wenn man das versteht, dass man da Unterstützung bewusst als Mehrwert versteht, dann, glaube ich, funktioniert es. Deswegen braucht zwischen Druck, Video, Audio und Text, Online-Text, das breite Spektrum.
Merkst du, dass die Leute Angst vor diesen neuen Medien haben? Oder sagen wir mal, dass sie das Gefühl haben, sie machen sich angreifbarer? Weil da gehört ja natürlich auch mehr zu, als nur ein Video zu machen, sondern dann brauche ich einen Community-Manager, der theoretisch ja mit all dem, was dann da hinten dran kommt, auch mitarbeitet. Merkst du da noch Vorbehalte?
Ja, massiv. Also ich glaube generell in dem ganzen Thema alles außerhalb von LinkedIn und Instagram ist erstmal ein ganz großes Fragezeichen dran, mit was bringt es für uns? Und das meine ich, da bräuchtest du so einen Partner, der dir das auch mal erklärt. Was bringt das denn? Was kann das denn bringen? Und da musst du ja auch eine Idee entwickeln. Also die musst du ja nicht allein entwickeln. Genau dafür brauchst du ja den Partner. Und dann, da fängt es ja beim Algorithmus an, da bin ich noch gar nicht beim Community Manager. Die meisten verstehen ja dann eben noch leider nicht den, wie funktioniert der Algorithmus, wie verändert der sich. Auch hierzu sollte man einfach einen Partner an seiner Seite haben. Der heißt ja nicht, dass man dafür 100.000 Euro ausgeben muss im Jahr. Das ist ja auch das Nächste. Diese Kosten, die so sozusagen dann entstehen, die keiner ja kalkulieren kann und so. Das kann, glaube ich, ein Partner gut. Wir machen Standardpreise und Produkte, wo man es einfach nicht individuell konzipiert und kalkulieren muss und so ein Kram. Und dann, ja, bist du irgendwann mal im Community Manager, dass natürlich du irgendwie eine Abteilung, je nachdem wie groß du bist, da das pflegen und kommunizieren musst. Was aber, glaube ich, viel zu wenige als absolute Stärke verstehen, weil du dann ja auf einmal einen direkten Draht hast zu Menschen. Also da ist ganz viel Bullshit dabei, was unter Videos oder Bildern gepostet wird von Dritten. Aber du kriegst einen Zugang. Also wenn du das gut machst, das ist ja das, was du eigentlich auch mit anderen Medien erreichen möchtest, nur da kriegst du kein Feedback. Hier kriegst du jetzt das erste Mal Feedback und das ist oftmals Überforderung. Was schreibe ich denn da? Dann gibt es 48 Rückschleifen, was da geantwortet werden kann. Da ist das schon, vergiss es, da ist überhaupt gar keine Attention mehr drauf. Der kriegt es nicht mal mehr, der das Kommentar gemacht hat und du darauf antwortest, in seinen Feed eingespielt, bis ein Konzern verstanden hat, was der antwortet. Deswegen gibt ja schon viele im Food-Bereich und im Kosmetikbereich Unternehmen, die da ja ganz gut unterwegs sind und zeigen, dass das ja auch ein Konzern gut steuern kann, solange es bitte nicht immer der vorgefertigte Text ist mit wie aller Deutsche Bahn. Wir bedanken uns und es tut uns leid, dass wir diesen Wunsch nicht erfüllen konnten und nächstes Mal sind wir besser. Das kannst du dir klemmen. Da war es kein Community Manager.
Vielen Dank für Ihre Frage. Das finde ich immer eine sehr schöne Floskel, ehrlich gesagt.
Ich freue mich, dass Sie auch uns mal gefragt haben.
Obwohl, ich habe das Gefühl, die Immobilienbranche, gerade so die jungen Unternehmen, so Trickbrick ist für mich ein Beispiel. Ich habe neulich so einen Post gemacht, da habe ich mich über irgendeinen neuen Unternehmensnamen lächerlich gemacht. NeoShare heißt jetzt bla bla bla. Keine Ahnung, kannst du mir noch schon nicht sagen.
Ja, habe ich gelesen, ja.
Und Trickbrick hat ja drunter geschrieben, herzlich willkommen im Club der komischen Namen. Super, super Nutzung von solchen Themen, auf einfach authentisch zu sein, sich selbst oft nicht zu ernst zu nehmen. Damit erziele ich eine viel größere Wirkung, als alles Bier ernst zu nehmen. Aber es gibt auch die anderen. Ne? Also wir haben gerade, ich werde gerade rechtlich geprüft von einem großen Nachhaltigkeitsverband, der quasi glaubt, ich hätte geschäftsschädigend über ihn berichtet und wo man früher gesagt hätte, Leute, lass mal 5 gerade sein, das ist Quatsch, was ihr da macht, ja. Und diese Angst also davor, quasi etwas zu sagen, womit ich mich angreifbar machen kann, ja, dann stehe ich da irgendwo auf dem Tableau Und dann kommen da irgendwelche Anleger, die vielleicht sagen, der hat mich aber mal um 50 Euro betrogen und der erzielt ja eine viel höhere Wahrnehmung als die 100 Leute, die sagen, boah, das war wirklich spitzenmäßig.
Ja. Ja, also da bin ich voll bei dir. Da sind wir sehr empfindlich. Damit meine ich wir als Branche. Ich glaube, das geht dann aber auch anderen Branchen so. Vielleicht sind manche schon drüber hinweg über den Punkt. Wir prüfen gleich rechtlich. Schwieriges Thema.
Ja, ja, absolut. Gibt es bei euch oder habt ihr ein geplantes Projekt oder habt ihr ein Projekt in der Umsetzung, das für dich besonders richtungsweisend ist in der Art von Kommunikation, wie sie zukünftig stattfinden soll?
Ja, also erstens hatten wir. Ich glaube, dass, also was für mich immer ein gutes Zeichen ist, ist, wenn sich Unternehmen dazu entscheiden, nicht ein One-Project zu machen. Also so dieses, wir machen jetzt ein Video und glauben, damit ist jetzt uns geholfen, sondern aus sich heraus entscheiden, wir nutzen jetzt zum Beispiel Digitalwerk als ein Part von einer gesamtheitlichen Strategie und wir dürfen davon ein Teil auch sein, mit dem Video als Beispiel, der Doku, weil da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Wir haben jetzt einen Kunden gehabt und den, so wie es aussieht, auch dürfen wir weiter begleiten. Der hat mit uns von Events, wir machen ja so auch so Hidden Events, die man nicht kaufen kann, Buy Moments nennen wir das ja immer. Und der hat verstanden, dass du physische Touchpoints brauchst. Du brauchst für eine andere Zielgruppe, also auch sehr dezidiert eben für eine spezielle Zielgruppe, klein und fein. Du brauchst aber einfach auch ein gewisses Branding. Also du investierst in etwas, was du nicht messen kannst. Das ist ganz, ganz schwer. Ich glaube, das ist das Schwerste für alle. Nicht KPI messbar. Also kannst zwar sagen, wie viel Impressionen und Reichweite, aber du hast nicht 1 Euro ausgegeben und kriegst 2 zurück quasi, der das gemacht hat und der damit nicht aufhört. Das ist für mich wirklich ein innovatives Projekt. Du hattest vorhin ja auch den Begriff innovativ reingenommen. Ich würde es zeitgemäß nennen. Das ist für mich ein Kunde, der zeitgemäß denkt, der auch jetzt verstanden hat, ich kann jetzt mit weniger Budget mehr Marktanteile im Branding vielleicht auch, wenn ich das kontinuierlich mache, da reicht nicht 3 Monate, sondern vielleicht mal 2, 3 Jahre gedacht, realisieren. Genau. Wenn dann wir ein Teil davon sind, fein, dann ist das schön auch für uns als Unternehmen und Umsatz. Aber aus der Perspektive rausgedacht, in die Kundensicht, dann ist das, glaube ich, auch der richtige Weg. Wenn ich da jetzt sitzen würde, würde ich das empfehlen. Also besser kann man es ehrlicherweise nicht machen.
Ja, solange die auch verstehen, dass nicht jeder Klick automatisch auch ein Lead ist und dass das nicht alles messbar ist. Ne?
Also das ist ein ganz schwerer Punkt. Also mit einer der schwersten. Wenn du vor allem bei jemandem bist, der KPI-driven ist, das sind meistens nicht die Marketer, sondern das ist dann natürlich Vertrieb, der eng am Marketing dann bei solchen Sachen auch dranhängt und der dann sagt, okay, wenn ihr Marketing 100.000 Euro ausgibt, wie viele Kunden kriegen wir dadurch? Oder dann der CEO fragt, wie viel Euro macht das bei uns wieder rück? Und da hast du dann eine Diskussion, manche Diskussionen kannst du auch nicht gewinnen. Ja. Da geht es dann auch gar nicht darum, sondern da musst du den Kunden versuchen, mit auf die Reise zu nehmen. Und dann geht, glaube ich, ehrlicherweise auch meistens kleiner gedacht. Also zu sagen, pass auf, wir gucken uns das an. Also lieber klein, aber langfristig, als irgendwie ein großes Projekt und dann schnell. Das ist uns lieber. Also klar, mir wäre der Umsatz sozusagen lieber eine große Zahl zu erreichen, aber ich mache den Kunden nicht happy und der wird danach nicht mehr wiederkommen. Also er wird dann sagen, hat uns nichts gebracht, war fein, hat Spaß gemacht, aber hat uns nichts gebracht. Und deswegen lieber kontinuierlich mit dem Kunden zusammenarbeiten und dass der was macht, auch in seiner Strategie und dann wird was draus.
Ich finde immer, man muss ihm halt erklären, passen Sie auf, Sie sitzen gerade im Matheunterricht und ich unterrichte aber gerade Philosophie. Ja, und wir müssen uns jetzt entscheiden, was wir machen wollen. Wollen Sie in meinen Philosophiekurs oder muss ich aus Ihrem Mathekurs raus?
Ja, oder kann man beides. Also man muss dann versuchen, die gleiche Sprache zu sprechen. Also philosophische Mathematik.
in der Tat. Ja. Ich stelle dir nochmal eine Abschlussfrage, bevor wir fragen gleich, ob ich dich frage, ob ich alles gefragt habe, was dir irgendwie im Herzen lag. Ja. Was wünschst du dir von der Immobilienbranche?
Ich wünsche mir von der Immobilienbranche, dass sie authentischer wird. Das ist mein Eingangssatz oder ziemlich weit am Anfang gewesen, als wir angefangen haben zu sprechen und auch jetzt zum Abschluss. Ich wünsche mir, dass wir wegkommen von, ich habe da so eine Hochglanzfassade, Schickimicki und Co. Ich kann auch authentisch hochwertige Immobilienprojekte oder Wohnungen verkaufen, wenn wir auf der Ebene bleiben. Ich kann aber eben auch eine gute Leistung im Projektentwicklungsgeschäft authentisch machen. Gibt ja auch viele Unternehmen, die da auf einem guten Weg sind und das ja auch für sich erkannt haben. Das würde ich mir wünschen. Weg von dem Schickimicki hin zu Authentizität.
Und liebe Branche, man kann auch authentisch sein und trotzdem Porsche fahren. Das geht beides, ja?
Auf jeden Fall geht das.
Vielen Dank, lieber Michel, für das spannende Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht, mal den Blick von außen in die Branche zu bekommen. Wenn Sie noch mehr Folgen von uns hören möchten, dann können Sie das jederzeit tun auf www.immobilienmanager.de oder auf Spotify, Apple Music, alles, was es da so gibt. Dort können Sie uns jederzeit und überall immer wieder anhören. Vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben.